Ja, es gibt aber Hunde, die sind nicht immer entspannt. Ich glaube, es geht um mehr als ein paar Kommandos. Es geht um die Beziehung dazwischen.
Hundewerk-Podcast. Zwischen Napf und Netzwerk. Wo Hundeprofis aus dem Nähkästchen plaudern.
Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast. Zwischen Napf und Netzwerk. Hier plaudern Hundeprofis aus dem Nähkästchen und gewähren uns ganz viele Einblicke in ihre Arbeit. Heute haben wir einen Gast, der in seiner Arbeit ganz klar zeigt, worum es im Hundetraining eigentlich geht, nämlich um Menschen. Denn auch wenn wir uns in der Regel HundetrainerInnen nennen, geht es am Ende doch immer vorwiegend um den Menschen. Dieser muss zunächst lernen, richtig zu handeln, seinen Hund zu lesen und zu verstehen. Und genau hier setzt mein heutiger Gast an. Er arbeitet als Coach für Menschen und Hund und begleitet vor allem die Menschen dabei, ihre Hunde besser zu lesen, klarer zu führen und Zusammenhänge zu verstehen. Gestartet ist er ganz mutig mit seiner Hundeschule mitten in der Corona-Zeit vor 6 Jahren. Neben einer fundierten Ausbildung bringt er auch ganz viel praktische Erfahrung aus der Arbeit mit den unterschiedlichsten Mensch-Hund-Teams mit. Besonders prägende Momente waren für ihn die Begegnungen mit Hunden, die starkes Aggressionsverhalten zeigen, und auch die herausfordernden Gespräche, wenn es darum geht, wie es für Mensch und Hund überhaupt weitergehen kann. Heute sprechen wir darüber, warum der Mensch den ersten Schritt gehen muss, damit sich der Hund verändern kann und wie ein besseres Verständnis für den Hund langfristig wirklich etwas verändern kann. Herzlich willkommen, lieber Florian. Schön, dass du da bist und dir die Zeit für dieses Interview nimmst.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und danke für die ausführliche und detaillierte Anmoderation.
Sehr gerne. Lass uns mal so nicht so klassisch in das Interview starten. Also klassischerweise nimmt man ja immer den Lebenslauf, sondern stell dir mal vor, du bist auf einer Grillparty und dich fragt jemand, und was machst du denn so? Ich finde darauf einfach nur zu antworten, ich bin Hundetrainerin, befasst ja gar nicht, was wir eigentlich machen. Wie würdest du dich selbst beschreiben, was du so eigentlich machst?
Also ich versuche erstmal diese Frage zu umgehen. Das ist tatsächlich der erste Punkt, weil jeder kennt irgendeinen Hund, jeder kennt vielleicht auch einen anderen Menschen mit Hund, wo es vielleicht irgendwo mal das ein oder andere Thema gibt. Aber tatsächlich antworte ich, weil die meisten sich da erstmal ein bisschen was drunter vorstellen können, tatsächlich, dass ich Hundetrainer bin und dass ich aber, und ergänze das meistens direkt entsprechend, dass ich nicht irgendwie, ohne das jetzt abwertend zu meinen, im Kreis stehe und wir oder irgendwie über irgendwelche Hürden springen oder so, sondern dass es halt meistens um Erziehungsthemen gibt und das geht und es da auch um Themen geht, die nicht immer so spaßig sind und auch anstrengend und herausfordernd für Mensch und Hund sein können.
Ich merke schon, du fühlst dich damit auch nicht so wohl, nicht? Ich versuche das auch immer zu vermeiden. So, was machst du denn so? Dann würde ich auch manchmal nur sagen, oh, ich bin Kassiererin von all dem. Ja. Dann ist es schneller vorbei.
Ja, genau, richtig.
Genau, in der Anmoderation hatte ich schon gesagt, dass wir ja nicht wirklich mit den Hunden immer unbedingt arbeiten, sondern eher mit den Menschen. Erzähl uns doch mal, was da wirklich bei dir im Coaching passiert.
Naja, die meisten Leute kommen ja zu uns, weil sie in der Regel irgendein Thema haben mit ihrem Hund. Ausprägung sei mal dahingestellt, aber in der Regel ist es ja so, dass nicht alles komplett rund läuft. Wobei ganz selten hat man ja auch mal Leute, die sagen, boah, eigentlich läuft bei uns alles, ich möchte aber einfach mal gucken, ob ich noch irgendwas verbessern könnte. Das sind auch schöne Termine, ist aber eher die Seltenheit. Und dann geht es ja erstmal darum zu erfassen, ist es aus der Sicht des Besitzers, der Besitzerin ein Problem oder ist es tatsächlich auch was, also hat das Ganze auch eine Auswirkung auf das Leben oder auf die Außenwelt irgendwie, ne? Es gibt ja auch manchmal Themen, hatte ich auch mal eine Kundin, die ihren Hund gerne in Freilauf schicken wollte, der konnte auch freilaufen, der hat sich aber nicht von ihr gelöst. Der lief also immer in so einem 2-3 Meter Radius, wo ich für mich erstmal schon gesagt habe, ich komme eher aus der anderen Richtung. Ich habe Hunde, die eigentlich sehr weit unterwegs sind, wo ich gesagt habe, naja, sei doch froh, dass dein Hund bei dir bleiben will. Die meisten Leute kommen, weil sie eher das gegenteilige Problem haben. Bei dem Hund war es so, wenn man den zu weit weggeschickt hat und gesagt hat, jetzt geh doch mal und mach mal, dass der dann eher ins Jagdverhalten gekippt ist, weil er sich dann gesagt hat, naja gut, wenn ich hier nichts zu tun habe, dann suche ich mir halt eine andere Beschäftigung. Ne? Und das ist ein Ding, wo wir eigentlich gar nicht so viel gearbeitet haben, sondern wo ich gesagt habe, du sei doch froh, wenn dein Hund in deiner Nähe ist. Er darf ja trotzdem seine Sachen machen. Und wenn er sich nicht weiter von dir lösen will, dann ist es so. Also da auch mal vielleicht auch nochmal so einen Perspektivwechsel mit einzunehmen irgendwie. Und ich meine, so sind wir irgendwie alle, wenn wir einmal irgendwo ein Thema sehen oder ein, in Anführungszeichen Problem, dann beißen wir uns ja auch manchmal gerne so ein bisschen da fest. Ne? Und dann auch manchmal den Punkt zu haben, auch mal zu sehen, was der Hund vielleicht schon alles gut kann und gut macht und der nicht nur noch aus dem einen Thema besteht. Ne? Man aber vielleicht selber so die Lupe darüber hat und sagt, der Hund besteht nur noch aus dieser Thematik.
Ja, unser Gehirn ist ja so gestrickt, ne, dass es immer dann diese Negativaspekte sich rauspickt.
Ja.
Und ja, sehe ich auch so. Ne? Also es ist bei uns ganz oft so, dass man erstmal auch das Positive wieder hervorholen muss, weil die Menschen ja so ein bisschen den Spaß an ihrem Hund verlieren.
Ja, also das ist auch mal so ein wichtiger Punkt. Ne? Ich liebe es, wenn Leute natürlich ambitioniert sind und motiviert sind. Ich ergänze aber dann auch immer direkt bei manchen Leuten dazu, dass ich sage, kippt nicht in so ein, das Leben ist nur noch Training und es muss jetzt alles perfekt laufen und ihr strahlt es auch aus, wenn ihr so einen Druck da habt irgendwie, dann, ne, ich sage mal, das ist wie früher in der Klassenarbeit, wenn der Lehrer hinter einem stand und so die Argusaugen hinter einem hat und man wusste, der steht genau hinter mir und guckt in mein Heft, obwohl man ihn nicht gesehen hat irgendwie und das macht auch einen Druck und das kann auch bei Hunden dazu führen, dass die sich eher noch weiter entfernen oder eher noch ja, auch gar nicht mehr irgendwie so in so eine Kooperation gehen. Also wie du schon sagst, dass man da den Spaß nicht verliert und auch immer noch mal eine gute Zeit zusammen hat und albern ist und das nicht alles zu verbissen sieht. Wobei es natürlich häufig oder je nachdem, wie schwerwiegend die Thematik ist, natürlich auch absolut sein darf, dass man sagt, boah, ich habe hier einen Leidensdruck, weil den wiederum brauchen wir auch, diesen Leidensdruck. Damit wir oder damit die Bereitschaft zur Veränderung da ist. Weil wenn ich sage, oh ja, das ist so ein bisschen nervig, ja, dann ist die Frage, ja gut, wir wüssten auch alle, wie wir gern abnehmen und wie wir gern oder 10 Kilo mehr Muskelmasse haben, wie das alles funktioniert, wissen wir. Na, wie hoch ist denn der Leidensdruck oder die Motivation jeweils? Ne? Und das frage ich auch immer am Anfang ab. Ich sage auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du denn euer Thema einordnen, also, ne, von der Wertigkeit für dich jetzt, allein für auf dich bezogen. Und wenn dann jemand sagt, so, ja, 3 bis 4, dann weiß ich schon und dann spreche ich das aber gegebenenfalls auch an, dass ich sage, naja, gut, aber du hast vielleicht so ein mittelmäßiges Thema, musst aber entsprechend viel Arbeit da vermutlich reinstecken. Und dann kann man natürlich auch für sich abwägen, bin ich da bereit zu oder nicht. Immer natürlich auch unter der Prämisse, wie geht's dem Hund damit? Das ist natürlich auch mit da einzubeziehen.
Ja, auf jeden Fall. Hast du so typische Denkfehler oder Erwartungshaltungen, mit denen Menschen immer wieder ins Hundetraining kommen?
Ich glaube, gar nicht mal so ausgesprochene. Also gar nicht so ausgesprochene Denkfehler oder Erwartungshaltungen. Aber die Erfahrung zeigt schon, dass es dann ja doch den meisten Menschen lieb wäre, wenn das ganze Thema, was vielleicht schon 3, 4, 5, teilweise 6, 7 Jahre besteht, relativ schnell erledigt wäre. Und den Zahn muss ich halt immer wieder ziehen und das ist auch, da habe ich immer das Gefühl, ich habe so eine Schallplatte verschluckt, weil ich da dann auch regelmäßig immer darauf hinweise, weil zaubern können wir nicht. Ne? Ich meine, wir können eh nur den Anstoß geben und machen müssen das, muss das ins Team irgendwie. Ne?
Ja, ich sage auch immer, ich kann nur sprechen, ausführen müsst ihr es und ja. Der Mensch muss den ersten Schritt gehen, sonst kommt der Hund nicht hinterher. Das, so ist, das genau. Ist wohl wahr. Und es gibt Dinge, die brauchen einfach Zeit.
Ja, genau, richtig. Und wenn man dann also auch das weiß, wenn man da weiß, es dauert oder es braucht Zeit, dann bin ich vielleicht auch nicht in diesem Denken, wann hört es endlich auf oder wann sind wir da durch, sondern also das ist generell auch so ein Leitspruch. Ne? Wir sprechen ja auch häufig über ein Verhalten, was aus Menschensicht nicht so ganz adäquat oder akzeptiert ist, wo ich auch da versuche wegzugehen von, wann hört das auf zu, Naja, Ziel ist natürlich schon, dass es weniger wird, aber wie gehe ich denn mal damit um, wenn es wieder auftritt? Weil diesen Anspruch zu haben, irgendwann hört was komplett auf, das ist ein sehr, sehr hochgegriffener Anspruch und auch der kann wieder sehr viel Druck bei Hund und Mensch machen, wo ich sage, naja, weiß ich nicht, wenn mein Hund ein Problem mit Artgenossen hat, dann ist es natürlich schön, wenn wir da auf Dauer besser mit klarkommen. Aber wenn da doch mal wieder eine Situation ist, die herausfordernd ist, wie gehe ich denn damit um, anstatt mich dann tagelang zu ärgern, dass es mal wieder einen Ausreißer gab?
Auf jeden Fall. Also ich habe auch immer die Erfahrung, wenn die Menschen wissen, wie sie handeln sollen, also so die Werkzeuge an der Hand haben, dann kommen sie damit auch viel besser klar.
Ja.
Also wenn sie so ohnmächtig davor stehen. So, jetzt gehen wir mal zum Anfang. Den haben wir ja gerade ausgelassen. Wie bist du überhaupt in diese Hundeszene reingerutscht?
Wie bin ich in die Hundeszene reingerutscht? Wie viele andere Kolleginnen auch über den eigenen Hund. Secondhand Beagle und Anspruch war trotzdem, naja, vielleicht kann er ja trotzdem freilaufen, auch wenn es ein passionierter Jagdhund ist. So haben wir uns dann ja auch tatsächlich damals kennengelernt. Das war ja so die erste Begegnung und ja, dann habe ich mich da selber so irgendwie in der Materie wiedergefunden, reingefuchst. Seminare besucht, Webinare gemacht, mehrere Hundeschulen, HundetrainerInnen durchlaufen irgendwie und irgendwie bin ich dann da so reingerutscht, ne? Und dann irgendwann habe ich gesagt, boah, ich möchte nicht nur vorgetanzt kriegen, wie ich was zu machen habe, sondern möchte das verstehen und ja, dann bin ich da reingerutscht, habe mir dann irgendwann mich mir mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt, selber eine sogenannte Hundetrainerausbildung zu machen. Die habe ich dann auch gemacht und ja, dann bin ich nicht mehr davon weggekommen.
Okay, das heißt, es gab es so einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt wird es ernst, jetzt will ich wirklich Hundetrainer. Also gab es da so einen Auslöser?
Also der erste Punkt ist, ich habe das nicht von vornherein gemacht mit der Idee, ja, und dann helfe ich anderen Menschen. Das war nicht so. Also mein primärer Grund war eigentlich erstmal zu sagen, boah, ich will tiefer in die Materie rein, vor allem für meinen eigenen Hund. Das war so, ich weiß gar nicht, gab es da so einen Auslösepunkt? Nee, das ist so, kam so peu à peu, als ich gemerkt habe, boah, die Bücher werden mehr, das Interesse lässt auch nicht so nach, da in die Tiefe zu gehen irgendwie. Und das ist dann aber während der Hundetrainerausbildung kam das so peu à peu auf, dass ich gesagt habe, boah, ja, vielleicht, ne, kann man mal den einen oder anderen auch mal ein bisschen unterstützen, helfen, etc. Und ja, so hat sich das dann nach und nach ergeben.
Ja, jetzt bist du ja recht mutig, wie ich finde, mitten in der Corona-Pandemie gestartet. Wenn du da so zurückblickst, war das eher mutig, verrückt oder genau der richtige Moment?
Boah, gute Frage. Also mutig war es jetzt gar nicht mal so, weil ich muss dazu sagen, dass ich das nebenberuflich gestartet habe und von daher hatte ich da ein Sicherheitsnetz sozusagen. Es war natürlich schon schade, gerade frisch zu starten und dann wird da erstmal gefühlt alles runtergefahren. Man musste viel irgendwie, was ging, über Remote machen, irgendwie Beratungen für zu Hause etc. Ich kann es gar nicht so genau einordnen, ehrlich gesagt. Also ich überlege jetzt gerade, ob es irgendeinen Vorteil hatte. Ja, es hatte halt einen Nachteil, dass ich nicht so direkt in die praktische Arbeit konnte. Wobei ich da auch sagen muss, auch wenn ich neben der Ausbildung Praktika gemacht habe, die nicht vonnöten waren, ich glaube, es gibt keine Hundetrainer-Ausbildung, eine klassische, wo alle Leute sagen, ey, ich gehe da raus und ich habe genug Praxis. Also es ist auch einfach der Punkt. Und ich weiß auch, zu Beginn habe ich auch einfach noch mit anderen Hunden gearbeitet, als ich das heute mache. Beziehungsweise war ich da auch viel schneller dabei, dass ich gesagt habe, boah, das traue ich mir nicht alleine zu. Da ziehe ich jemanden zu Rate oder überweise den Menschen an jemand Kompetenteren.
Ja, also ich kann mir jetzt vorstellen, ein Vorteil war eventuell, dass du sehr schnell, sehr flexibel sein musstest.
Ja, das
Ja,
stimmt.
weil das hat ja einiges von uns verlangt, aber genau, ich denke, das ist sicher ein Punkt, wo man sagen kann, gut, ich musste schnell halt andere Lösungen finden. Vorab hattest du verraten, dass dich die Arbeit mit Hunden mit starkem Aggressionsverhalten geprägt hat. Was genau hat das mit dir gemacht?
Okay. Also es ist gar nicht mal so, dass ich da eine Spezialisierung in die Richtung habe oder so, aber es war tatsächlich, ich erinnere mich daran, es war eine Fortbildung, eine einwöchige, und da waren also schon Hunde dabei, die so ein bisschen was auf dem Kerbholz hatten. Und ich habe Respekt vor diesen Hunden, ich habe da keine Angst vor, aber ich fand das, also es war, ich habe diese Fortbildung eben auch gemacht, um mal zu gucken, weil ich bis dato da sehr wenig Erfahrung mit hatte. Wie ist das denn, wenn mal ein Hund wirklich mit der Absicht auf dich drauf geht, dich weghaben zu wollen? Also, dass du gehst, dass du den Hund in Frieden lässt, dass er seine Ruhe hat. Und das ist schon mal ein Ding, ob ein Hund abschnappt oder ob ein Hund mal wirklich sagt, so und bis hierhin und nicht weiter, und das auch mit einer entsprechenden Absicht dahinter und auch bereit, seine, wenn vorhanden, 42 Argumente einzusetzen und auch unter vollem Körpereinsatz, ne? Also wenn das so ein, das war irgendein Herdenschutzhund-Mischling, das ist schon eine Nummer. Also da fehlt auch nicht viel, dass man selber im Dreck liegt irgendwie. Und
Ja.
das ist schon das eine, und auch genau, und auch einfach, um zu gucken, okay, was macht das denn mit mir mental? Nehme ich das übel? Oder da waren auch TeilnehmerInnen dabei, die haben gesagt, okay, wir haben uns den ersten Tag angeguckt, wir gucken uns auch den Rest an, aber wir wollen nicht aktiv mit diesen Hunden arbeiten, was natürlich völlig okay ist, aber das ist sowas, solche Erfahrungen sind ja auch wichtig, um mal eigene Grenzen für sich festzusetzen oder überhaupt erstmal zu merken, da ist vielleicht ein Punkt, wo ich sage, bis dahin kann ich mit umgehen und bis dahin nicht, ne? Irgendwie. Also jetzt muss man auch dazu sagen, das sind auch in der Regel nicht die Hunde, die so tagtäglich im klassischen Hundeschulbetrieb irgendwie auflaufen, das schon, aber es ging natürlich eigentlich um ein bisschen teilweise auch um diese Grenzerfahrung irgendwie, ne? Und ja.
Du warst auch in Viernheim, ne?
In Viernheim, genau.
Ich war ja auch in Viernheim und habe da diesen Aggressionslehrgang über 3 Wochen gemacht. Ich kann auch sagen, es macht was mit einem. Und also es gibt ein Vorher und ein Nachher auf jeden
Ja.
Fall. Ne? Also ich gehe heute mit Hunden auch noch mal ganz anders um als vorher. Ich würde sagen, vorher war ich ein bisschen blauäugiger.
Ja.
Ne? Also aber wenn dich, ja, wie gesagt, so ein Hund dir wirklich an den Hals springt und du weißt, ohne Maulkorb wäre er jetzt im Hals,
Ja.
ist das schon prägend.
Ja, und ich finde, also die, ja, ich sag mal, unsere Kultur ist das ja, die Hunde an zu vielen Stellen meiner Meinung nach verniedlicht und zu in einem zu geschönten Licht dastehen lässt, weil es so viele Situationen gibt, die ich oft irgendwie sehe, gar nicht mal in der Arbeit, sondern beim alltäglichen Spaziergang oder im Fernsehen oder sonst irgendwie was, wo ich denke, boah, wir können echt froh sein, dass die meisten Hunde so, so nett sind und so viel mitmachen, weil da besteht oft Potenzial für deutlich andere Ausgänge, sagen wir es mal
Ja.
so.
Ich hatte vorhin noch irgendwie ein Bild gesehen mit einem kleinen Mädchen und einem Dobermann. Der Dobermann saß in seinem Körbchen und das Mädchen und der Dobermann, also das Mädchen war nicht größer als der Dobermann, so Kopf an Kopf. Das sind so die Momente, wo man als Hundetrainerin Schnappatmung bekommt
Ja.
und alle anderen, wie süß.
Ja.
Ne? Also das ist vielen nicht klar, dass wir einfach Raubtiere zu Hause haben und die einfach auch ganz anders können.
Genau, und das ist ja auch schon, ich biete ja so Sozialkontaktstunden an, also wo die Hunde im Freilauf sind, unter Aufsicht, wo es nicht darum geht, dass einfach nur kopflos geballert und in Anführungszeichen gespielt wird, weil echtes Spiel haben wir da relativ selten in diesen Gruppen. Es geht da um Kommunikation, und da darf auch aggressive Kommunikation bis zu einem gewissen Grad sein. Und da merkt man auch einfach schon häufig so vom Stimmungsbild, gerade wenn Menschen da frisch bei sind, dass die schon teilweise erschrecken, wenn Hunde mal doll knurren, sich anbellen oder auch mal wirklich eine kleine Auseinandersetzung haben, die immer abgesichert ablaufen und wo es auch noch nie zu größeren Blessuren kam, weil wir da natürlich auch ein Auge drauf haben und weil ich die Hunde auch in der Regel alle kenne, die da teilnehmen. Dafür sind diese Stunden ja auch so wichtig, damit die Menschen auch einfach lernen, dass Aggression Verhalten dazugehört, dass Hunde auch aggressiv, ebenso wie wir Menschen auch tatsächlich meistens, heutzutage meistens nur noch bei Instagram in der Kommentarspalte, aggressiv kommunizieren und da aber nicht direkt irgendwas super Dramatisches hinterstehen muss. Und das ist auch oft wichtig, ne, dass man sagt, okay, die Menschen lernen das zu einem gewissen Grad auch auszuhalten, dass ihr Hund vielleicht aggressiv reagiert oder ein anderer Hund aggressiv reagiert. Und wie bleibe ich da mit einem vielleicht kühlen Kopf dabei? bleibe handlungsfähig und kann diese ganze Situation auch kurz mal einschätzen, bevor ich da in eine Kopflosigkeit verfalle.
Ja, auf jeden Fall. Also die Menschen möchten ja auch nie, dass ihr Hund der Aggressive ist. Nicht? Das ist ja auch, das muss immer die andere gewesen sein. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ich hatte ja sicher mal mindestens eine meiner Terrierhündinnen damals mit im Kennenlerntermin, als wir uns das erste Mal gesehen haben.
Ich glaube, die Pepper war's.
Genau, die Pepper war's. Und die war ja sehr, ich würde sagen, sehr klein in der Kommunikation. Und gerade halt auch im aggressiven Bereich. Ne? Also es gehört einfach dazu. Und mir ist es halt so wichtig, dass die Menschen das halt auch verstehen, dass das ja nicht immer eine Gewaltanwendung ist.
Genau, ja? Und dass da auch keine böse Absicht hintersteht.
Genau.
Ich meine, wie oft ist es so, dass sie sich im einen Moment da einmal kurz aneinander hochsteigen, anknurren und die Zähne fletschen und 2,5 Minuten später stehen die zusammen am selben Grasbüschel und schnuppern. Ne? Und dann ist es vergessen. Wir Menschen hängen dem Ganzen eher noch 2,5 Tage nach und denken, oh Gott, was war das denn für eine Situation? Wie du schon sagst, die meisten Hunde sind da in der Regel sehr klar und dann klären sie das in dem Moment und dann ist es auch gut.
Ja, genau. So, jetzt sind wir ja schon eingestiegen, was du anbietest. Die Sozialkontaktstunden, was bietest du noch an?
Genau, ganz viel Einzeltraining, also Einzelstunden. Und für meine Teams, die ich schon länger in Betreuung habe, sogenannte Dranbleiber-Gruppenstunden in Regelmäßigkeit. Also die Leute, die ich kenne, die auch schon so ein bisschen den Einzelstunden entwachsen sind oder die einfach mal zwischendurch dranbleiben möchten, die kommen dann in die Dranbleiberstunden. Und dazwischen immer mal wieder wechselnde Workshops zu diversen Themen. Genau, also Kernkompetenz ist hauptsächlich das alltägliche Zusammenleben. Ne? Also da wirklich zu gucken, wie ist die Hund-Mensch-Beziehung, was braucht der Hund vielleicht oder was muss der Mensch in dem Fall noch geben, damit es besser funktionieren kann. So ein bisschen Stellschraubenarbeit, aber jetzt keine bestimmte Beschäftigungsform, dass ich mich darauf spezialisiert habe. Ne? Also das mache ich auch, was heißt gewünscht ist, aber wenn die Leute das möchten, dann steigen wir in diese Themen ein. Wenn es aber jetzt beispielsweise in eine gezieltes Mentrailing oder Dummy-Arbeit gehen soll, dann verweise ich auch hier an entsprechende Kolleginnen.
Das heißt, es geht so eher, das Ziel ist so Erziehung.
Genau.
Alltagstauglicher.
Genau. Fokus liegt auf der Erziehung und dem alltäglichen, möglichst entspannten Zusammenleben. Wobei ich da auch immer ein bisschen vorsichtig mit bin, weil dieses für einen entspannten Alltag, ich finde, das ist auch mittlerweile leider so eine Phrase, die in der Hundetrainer- oder Hundetrainingsbubble so um sich geworfen wird und wo dann auch schnell der Eindruck irgendwie erweckt wird, es muss immer alles entspannt ablaufen. Ja, es gibt aber Hunde, die sind nicht immer entspannt. Und ich habe selber auch so eine Hündin, die ist an vielen Momenten entspannt, aber da gibt es auch einfach Momente, die ich schon vorher weiß, wo ich sage, das ist der zu viel, da ist sie nicht entspannt, da ist sie angespannt und das ist auch gut, also das ist okay. Und da gehen wir durch und dann kann sie wieder entspannen. Aber ich glaube, auch da ist so dieses immer entspannt sein, das ist schon wieder, macht wieder Druck irgendwie, ne?
Das stimmt, aber letztlich gehst du ja dann entspannt mit dieser Situation um.
Genau, und wenn der eigene Umgang entspannter wird,
genau.
Absolut, das ist natürlich
genau.
Auch schon ein Schritt. Und das ist ja auch immer wichtig, wo ich sage, Training hat ja natürlich auch Grenzen, ne? sei es durch Genetik, sei es durch Vorerfahrung, sei es natürlich auch irgendwo die Bereitschaft der Menschen mitzuarbeiten, da sind wir zwangsläufig drauf angewiesen, aber eine gewisse Verbesserung, die ist ja eigentlich immer möglich und wenn es, wie du schon sagst, der entspanntere Umgang selber mit der Situation ist.
Gucken wir mal jetzt mal auf dein Coaching. Wie läuft das typischerweise ab? Also der Mensch kontaktiert dich. Über welchen Kanal am besten?
Am besten per E-Mail oder Telefon. Telefon kann es aber sein, dass ich nicht rangehe und dann entsprechend zurückrufe.
Ja, das ist ja auch so eine Hundetrainerinnen-Krankheit, dass wir halt nie erreichbar sind. Aber deswegen WhatsApp ist bei uns und E-Mail ist meistens der beste Kontakt zu. So, jetzt hast du den Erstkontakt. Wie läuft das weiter ab?
Genau, dann haben wir einen kurzen Austausch. Und wenn es dann darum geht, einen Termin auszumachen, dann gibt es im Vorfeld auch einen Anamnesebogen, wo ich schon, ich sag mal so die harten Fakten so ein bisschen abfrage. Ne? Wie alt ist der Hund? Wo stammt er her? Kastriert, nicht kastriert? Dass ich schon mal das dass das schon mal nicht so ein Kreuzverhör beim allerersten Kennenlernen wird und man da schon mal so ein bisschen vielleicht, oder dass ich schon mal so eine gewisse Idee bekomme, in welche Richtung es irgendwie geht. Wobei man da natürlich trotzdem offen bleiben muss, weil man nicht schon direkt die Schublade aufmachen sollte und sagen musste, ach ja, das wird so, so und sowas sein. Das habe ich situativ mal gemerkt, so ein, zwei Mal, dass ich dachte, ah, da kommen bestimmt jetzt solche Leute mit so einem Hund und es war komplett anders irgendwie, ne? Aber der Mensch liebt es ja zu kategorisieren. Und dann treffen wir uns in der Regel für ein Erstgespräch, wo gar nicht mal das Training oder eine Herangehensweise primär ist, sondern als allererstes geht es erstmal darum zu sagen, wir lernen uns mal persönlich kennen. Ich gucke mir Mensch und Hund an, gucke mir die teilweise einzeln in manchen Situationen an, manchmal auch zusammen, dass ich sage, okay, wir stellen mal ein bisschen was. Entweder treffen wir uns zu Hause oder unterwegs auf einem Spaziergang. Da hängt es natürlich auch davon ab, um was es geht, was das Thema so ein bisschen ist. Und dann gibt es natürlich irgendwie so eine Form von einem Ausblick, wo ich sage, okay, was wäre denn ein Ziel oder was wäre ein Zwischenziel, was wir erreichen möchten und wie könnte ein Weg dahin aussehen? Genau, und dann geht es ja natürlich auch immer darum, okay, ist der Weg machbar? Sagt man, boah, eigentlich möchte ich vielleicht auch weniger Aufwand, wir gehen vielleicht nur über ein Management, was dann in der Regel weniger Arbeit ist, aber dann darf ich natürlich auch keine super signifikanten Verbesserungen unbedingt erwarten. Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Also, man weiß ja auch nicht immer zu Beginn, was steht denn da tatsächlich an Aufwand hinter, an zeitlichem, finanziellen etc. etc.
Ja, ich finde es immer wichtig, dass die Leute wissen, worauf sie sich dann einlassen, wenn sie starten wollen. Nicht? Also ich versuche das auch immer zeitlich grob zu umreißen und auch das Nervenkostüm, was man dafür braucht.
Ja, und auch ja, eine ge gesunde Portion Realismus dabei zu haben. Ne? Also, was weiß ich nicht, einen Hund, der seit 7 Jahren an der Leine massiv pöbelt, teilweise sich umdreht und in die Besitzer reinbeißt aus Frust. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er das ab einem gewissen Punkt nie mehr macht, da, also, na, weiß ich nicht. Da sage ich immer, es kann immer noch mal sein, dass er drauf zurückgreift. Weil sie, wenn er das 7 Jahre macht, sprechen wir von einem halben Hundeleben, was er da so gemacht hat. Ne? Da kämpft man halt irgendwann auch gegen eine gewisse Lebenserfahrung an. Ja.
Auf jeden Fall. Eine gut ausgebaute Autobahn auf jeden Fall im Kopf.
Mehrspurig, ja.
Wenn du deine Angebote so betrachtest, für wen sind die besonders geeignet? Gibt es vielleicht auch Menschen mit Hunden, wo du sagst, okay, das ist eher nichts für euch?
Also ich glaube, wenn man, das hört sich jetzt so hochtrabend an, aber wenn man bereit ist, auch ein bisschen sich selber unter die Lupe zu nehmen, dann passen wir da ganz gut zusammen. Ich glaube nicht, dass ich jemanden abholen kann, der vielleicht klassisch mal früher auf dem Hundeplatz war mit seinem Hund oder so. Ne? Weil ich glaube, es geht um mehr als ein paar Kommandos, es geht um die Beziehung dazwischen und ich persönlich bin der Meinung, dass wir Kommandos eher so ein bisschen in die zweite Reihe stellen können, weil davor erstmal ganz, ganz viel anderes kommt, damit eben auch Kommandos funktionieren können, ne? Und der Hund das annehmen kann. Und das ist so, ja, das, was ich auch versuche, irgendwie in meinem Social-Media-Auftritt, auf meiner Homepage irgendwie so darzustellen, dass ich sage, okay, wenn es dir um ein akkurates Fuß geht, wenn du das möchtest, dann kann ich dir das beibringen, aber es gibt Leute, die können das besser.
Ja, also genau. Kommandos wird es bei dir ja wahrscheinlich auch geben,
Ja.
aber es geht nicht um dieses ritualisierte Sitzplatzfuß.
Genau, es geht nicht um das eine oder um diesen heiligen Gral an Kommandos und damit läuft dann das Zusammenleben. Das ist es leider nicht. Die können dabei unterstützen und helfen, aber ich finde, es gehört einfach noch mehr dazu irgendwie, ne? Und eine Kundin sagte am Wochenende zu mir, die hat gesagt, boah, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt einfach so zusammen unterwegs, obwohl die Leine ab ist. Und dieses Gefühl will ich eigentlich eher hinkriegen, ne? Also man hört das irgendwie von Menschen, die alte Hunde haben, oder ich kann das auch selber bestätigen, dass man so sagt, man versteht sich so blind. Also das einzige Kommando, was meine Oma noch kriegt, ist vielleicht mal ein Rückruf und was sie auch dann noch hört. So, ne? Das lässt aber auch mit der Zeit langsam nach.
Was sie hören möchte.
Ja, aber ja, es ist wirklich, also tatsächlich muss man mittlerweile sie sehr laut ansprechen, damit das noch durchdringt und dann hat man noch 15 Meter Luftlinie, da muss man dann wirklich schon fast das Megafon rausholen. Aber das sind so die Sachen. Wir kommen da ohne einen Sitzen, Platzen, Fuß, kommen wir da aus irgendwie. Und sie weiß aber trotzdem, ne, oder ein Verbot, weiß sie, was ganz klar, was ein Verbot mittlerweile ist, ne? Und genauso so ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch relativ früh mir immer anschaue. Hört der Hund seinen Namen oder hört er auch auf seinen Namen? Ne? Also, wenn ich bei Menschen zu Hause sitze, die sagen, ja, wir haben vielleicht ein Problem mit dem Rückruf, der Hund kommt nicht zurück, und dann sage ich, ja, sprich deinen Hund doch mal an und lass ihn mal zu dir zum Sessel kommen. Und wenn der Hund dann nach dem achten oder neunten Mal aufsteht und sich langsam in Richtung Sessel bequemt, dann bin ich da auch so ehrlich. Also, das ist mir auch immer wichtig, relativ klare Worte zu treffen oder zu finden, dass ich sage, naja, es wäre jetzt unfair, mit dem Hund hier über eine Arbeit auf Distanz zu sprechen, wenn er hier 8 oder 9 Mal gerufen werden muss, bis er sich dann mal langsam ohne Ablenkung im eigenen Zuhause in deine Richtung bequemt. Ne?
Ja, das sage ich ja auch immer ganz gerne, dass der Rückruf eigentlich meistens nicht das Problem ist. Also das ist nur die Spitze des Eisberges, sagen wir es so.
Das sind die Momente, wo es uns dann auffällt. Ne?
Ja,
Das sind die Momente,
genau.
wo es uns auffällt, wo es uns dann auch stört irgendwo. Aber wenn man mal überlegt, wenn unsere hermetisch abgeriegelten Grundstücke und Häuser keine Wände oder Türen hätten, dann müssten wir auch zu Hause pingeliger mit unseren Hunden sein, damit sie sich nicht verdünnisieren.
Aber wirklich, ich hatte ja hier schon viele Hunde, aber sie ist die erste, die wirklich weiß, wie sie einfach über diese verdammten Zäune.
Die klettert dann da drüber, oder was?
Ja,
Oder?
ich denke, einmal bei einer Katze gesehen und dann, wir
Ja.
wollen ja eigentlich immer lieber dumme Hunde, ganz ehrlich. Holt euch keinen Border Collie.
Ja, das ist immer, die Leute sagen mal, oh ja, der lernt auch schnell und der ist so schlau,
Ja,
ja,
oh
aber
Gott.
zu schlau dürfen sie nicht, oder am besten, dürfen sie schon, aber das kann uns auch das Leben ganz schön schwer machen. Also ich finde, mittelmäßig begabt reicht durchaus aus.
Genau. Gutes Gehör und mittelmäßig begabt.
Ja.
Perfekt. In der Anmoderation hatte ich ja schon erwähnt, diese herausfordernden Gespräche, wenn es darum geht, wie geht es für Mensch und Hund weiter. Das ist ja für uns HundetrainerInnen immer so der Worst Case. Die Gespräche führen wir, glaube ich, alle nicht gerne. Meistens geht es ja da auch durchaus darum, dass man den Hund geben muss oder sollte. Wie gehst du mit solchen Gesprächen um?
Also zuerst einmal sehr sensibel, weil was ich immer noch von Menschen zu hören kriege, dass die ja auch in der Regel schon mal bei ein oder mehreren Hundeschulen, HundetrainerInnen waren, dass ich glaube, dass das leider noch viel zu oft mal ebenso dahingesagt wird, so ja, dann gib den Hund doch ab, wo ich sage, also ich finde, das ist ein ganz sensibles Thema. Oder was weiß ich nicht, wenn den Menschen gesagt wird, boah, du kriegst es eh nicht hin, denk mal darüber nach, den Hund abzugeben. Also ich finde, da sollte man ganz, ganz, ganz vorsichtig mit umgehen, weil das macht auch was und solche Sätze verfangen sich auch und können ganz, ganz lange im Kopf bleiben und auch nach Jahren da immer noch drin rumgeistern und da auch zu so einem permanenten Selbstzweifel führen. Also leichtfertig auf keinen Fall. Also erstmal ist es nicht schön. B, natürlich auch immer unter dem Aspekt, dass man in unserer beratenden Tätigkeit dann vielleicht auch situativ natürlich der Buhmann ist, der vielleicht dann dazu redet. Es ist ja, da muss man ja nochmal differenzieren. Ist diese Idee, hört sich jetzt so positiv in dem Moment an, aber ist diese oder diese Möglichkeit, kommt die von den Menschen schon oder bringen wir sie erst ins Spiel? Weil wenn wir sie erst ins Spiel bringen und die Menschen es gar nicht auf ihrem Zettel haben, dann sind wir natürlich der Buhmann, der da sagt so, boah, du willst jetzt, dass ich meinen Hund abgebe und das wollen wir alle nicht.
Gibt es da so Punkte, die dir besonders wichtig sind? Also ich sage dir jetzt mal meine Beispiele. Ich rate zur Abgabe immer sehr schnell, wenn es um die Sicherheit von Kindern geht.
Ja,
Da bin
genau,
ich
bin
dann
ich.
relativ schnell bei. Ansonsten rate ich eigentlich eher nicht dazu, wenn die Menschen noch arbeiten wollen.
Ja.
Solange sie noch wollen, würde ich niemals sagen, gib den Hund ab. Außer halt der Sicherheitsaspekt ist da.
Genau, also der Sicherheitsaspekt habe ich auch gerade relativ akut. Diese Kindergeschichte, da bin ich auch vielleicht auch zu vorsichtig, aber ich sage, bevor da jemand zu Schaden kommt und muss man dann natürlich auch sagen, der Hund eine Kerbe auf dem Kerbholz hat, so, ne? weil ein Hund mit entsprechenden Beißvorfällen oder Beschädigungsabsichten, für den ist einfach deutlich schlechter, adäquates Zuhause zu finden, als wenn eben noch nichts passiert ist und man weiß, okay, da besteht ein Potenzial, da müssen wir drauf achten und vielleicht kann man auch gewisse Potenziale in dem künftigen Zuhause komplett ausschließen oder zumindest massiv verringern. Das. Und natürlich ist es auch ein Punkt, wenn Menschen diesen Punkt selber schon ins Spiel bringen, dann muss man natürlich abfragen, okay, wo sind sie denn? Haben sie sich gedanklich schon von dem Hund gelöst und ist es eigentlich so, dass sie jetzt nochmal eine Bestätigung wollen? Oder ist es, hatte ich ja von vorletztem aufs letzte Jahr den Fall, dass ich wirklich dann auch gesagt habe, boah, also das war ein Hund, der in die Familie gekommen ist, auch unter relativ blöden Vorbedingungen, möchte ich mal sagen. Da auch in der ersten Woche direkt mehrfach gebissen hat und Ersthundebesitzer. Und da habe ich, als ich bei dem Termin war, habe ich zu Beginn gesagt, ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn ihr hier schon sagt, können wir nicht leisten, wollen wir nicht, haben wir uns anders vorgestellt. Da habe ich gesagt, da bin ich, das unterstütze ich euch komplett. Und die haben dann tatsächlich gesagt, nee, Florian, sag uns, was wir machen können, damit der Hund hier bleiben kann. Dafür haben sie allen Respekt verdient, absolut. Und gleichzeitig soll das auch nicht so diesen Druck machen, zieh durch, komme, was wolle. Wenn ich selber leide oder nicht mehr kann, keine Kapazitäten mehr habe, dann kann das die bessere Entscheidung für den Hund und für den Menschen sein, ne? Und da war es wirklich so, und da haben wir auch gesagt, okay, wir gucken mal, was möglich ist. Und ich habe gesagt, redet jederzeit offen mit mir, wenn ihr sagt, wir kommen hier an einen Punkt, wo es nicht mehr geht. Und die waren letztes Jahr zwei, dreimal an dem Punkt. Also die sind wirklich durch einige Täler der Tränen, möchte ich sagen, im wahrsten Sinne gegangen. Und die haben sich so zusammengerauft und die wissen, dass ihr Hund nie ein entspannter Buddha, der über dem Boden schwebt, werden wird und wollten sie sowieso nicht und das wissen sie und die haben sich aber so zusammengerauft, die haben wirklich, ich habe gesagt, wenn der Hund mal 14 ist, habe ich gesagt, dann habt ihr mit dem Hund vermutlich mehr Erfahrung gesammelt als manche andere Leute mit drei oder vier entspannten Hunden. Ne? Also, weil es ist wirklich ein toller Hund, der hat sich toll gemacht, aber der wird, wie gesagt, nie so ein Bilderbuch, ich latsche entspannt nebenher Hund.
Ja, und dann, ja, wie du sagst, Hut ab, dass sie dranbleiben und es wollen, nicht?
Urlaube abgesagt, verschoben, dann, ne, also die haben sich dann in Frankreich in der Walachei ein Haus gesucht, weil sie gesagt haben, dann haben wir auch mal 2 Wochen Pause und der Hund hat auch mal ein bisschen Pause von allem drum und dran. Ja, und da habe ich auch hinterher gesagt, oder da sage ich auch, ich kenne Hunde, die für deutlich weniger abgegeben werden.
Ah ja, und manchmal tut es da ja auch, wenn man den Hund dann mal eine Woche in der Hundepension und parkt,
Ja.
einfach mal für sich runterkommt, ist auch
Wäre
ganz
für den
gut.
Hund totales Gift gewesen, aber ich habe, ne, also ich habe bei denen, als die so zwei, dreimal den Punkt hatten und gesagt haben, boah, Florian, so langsam kommen wir an unsere Grenzen, da habe ich wirklich auch für mich dann teilweise hier gesessen und habe gedacht, boah, lass sie noch ein bisschen durchhalten, lass sie noch ein bisschen durchhalten, weil ich sehe, dass da noch was geht und es ging auch noch was und ja, haben sie echt gut hinbekommen.
Sehr, sehr gut. Also da Hut ab. So, gehen wir mal ein bisschen ins Praktische, damit unsere HörerInnen auch noch was haben. So ein Tipp für unsere HörerInnen. Und zwar, was schätzen vielleicht HundehalterInnen im Alltag oft falsch ein und könnten es aber mit Leichtigkeit besser machen für ihren Hund?
Oh, da jetzt was Pauschales. Ich glaube tatsächlich, die Art und Weise, wie wir unsere Hunde in Kontakt mit anderen Hunden lassen. Ne? Also, wo es nicht darum geht, boah, lass die mal den Feldweg 500 Meter hoch und runter ballern, sondern, naja, dann gehe ich vielleicht mit einem Hundesenior spazieren, der gar nicht mehr so viel Bock auf andere Hunde hat und wir gehen einfach ruhig und mit einem entspannteren Grundtempo und niedrigeren Energielevel gehen wir zusammen spazieren, sodass mein Hund auch lernt, boah, da muss nicht immer massive Action sein, sondern man kann auch einfach mal zusammen an einem Grasbüschel schnuppern und dann weitergehen, ohne direkt wieder eine Rauferei anzufangen, ohne direkt wieder Tempo zu machen oder den anderen zu nerven. Ja, das ist, glaube ich, so. Also ich glaube, Art und Weise, wie unsere Hunde, ja, und auch eine Sichtweise, wie Hundekontakte eigentlich sinnvoll aussehen können. Also, ne, ich hatte Samstag wieder Sozialkontaktstunde und hinterher, so nach einer Stunde, sind die dann auch in der Regel auch die energetischen Hunde so ein bisschen, haben sich so ein bisschen ausgelaufen und so. Wenn die dann alle da so rumstehen, so ein bisschen vor sich hin dödeln, dann sage ich, das sind jetzt eigentlich die Momente, die ich eigentlich viel häufiger sehen würde, weil das ist gerade sinnvolles Beisammensein, sinnvolle Kommunikation, kein kopfloses Geballer oder Generve von anderen Hunden. Und ja, ich glaube, das ist so ein Ding, da müssen wir uns als Menschen der andere oder da müssen wir andere Art nochmal mit auseinandersetzen, weil wir feiern auch nicht direkt mit Wildfremden, die wir auf der Straße treffen, eine Party oder laden die zum Spieleabend ein.
Lass uns nochmal zusammenfassen. Also es macht wenig Sinn, den Hund einfach zum fremden Hund zu schicken und sag mal Hallo.
Ja. Ja.
Das ist nicht so und vor allen Dingen nicht an der Leine.
Genau, richtig.
Wäre sinnvoll. Und das erlebe ich auch immer. Die Menschen, die haben so sehr im Kopf, der braucht ja Sozialkontakte. Ja, sicher braucht er, aber nicht unausgewählt Tausende, sondern vielleicht ein paar wenige gute Freunde. Das reicht.
Ja, und auch da die Art und Weise, ne? Also natürlich lassen wir auch mal, ziehe ich mal diesen vorsichtigen Vergleich zu Heranwachsenden, da lässt man auch mal einen Konflikt zu, aber da ist halt auch das Leben nicht 24/7 Party, sondern ne, da gibt's auch, das ist wie bei allem, ich finde, wir müssen gucken, dass wir nicht in so Extreme abdriften irgendwie, ne? Dass wir nicht sagen, nicht nur Party und genauso, dass man sagt, naja, der Hund darf gar oder soll gar keine Kontakte mehr haben oder was weiß ich nicht, soll nur noch irgendwie auf seinem Platz liegen, wenn wir im Haus sind, irgendwie da eine Waage zu finden. Natürlich immer unter Berücksichtigung des jeweiligen Individuums, was wir da haben. Aber so Extreme, weiß nicht, da bin ich der Meinung, dass wir das Extreme meistens nicht so der Halsbringer sind.
Einfach so eine Ausgewogenheit, nicht?
Genau.
Also, dass Hundekontakte nicht immer nur heißen, wir gehen in der Energie bis Maximum.
Ja, genau. Es darf auch mal geben, natürlich auch gerade bei einem jungen Hund, die dürfen sich auch bewegen, die dürfen auch mal rennen und die dürfen auch mal ein bisschen am Ohrfeigenbaum rütteln. Irgendwie, ne? Einfach sie, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eben genannt habe, viele Hunde wissen ja gar nicht mehr, wie sie damit umzugehen haben, wenn sie denn mal eine nicht so nette Antwort von einem anderen Hund kriegen.
Ja, wobei ich da auch immer sehe, dass es natürlich, wenn du jetzt als Privatmensch mit deinem Hund unterwegs bist und auf fremde Hunde triffst, ist das
dann
natürlich auch problematisch.
Drauf, genau, absolut, das sage ich auch immer. Ne? Ja. Bitte nicht drauf ankommen lassen und sagen, wir gucken mal, wie es läuft. Das entweder unter entsprechender Aufsicht oder mit bekannten Hunden. Ne? Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man da nicht, weil dann kann es natürlich auch mal nach hinten losgehen irgendwie. Aber bei mir in den Sozialkontaktstunden ist es auch so, wo ich sage, wenn ein Hund ein dünnes Nervenkostüm hat, wenn der vielleicht irgendwie mal nicht sich so bewegen kann oder agieren kann, wie er gern würde, dann kriegt er vielleicht auch mal vorsorglich einen Maulkorb auf. Abziehen können wir den immer noch, aber einfach, damit niemand zu Schaden kommt.
Ja, selbst ich ziehe meiner Border Collie Hündin im Erstkontakt, also im Erstgespräch, wenn ich noch gar nicht weiß, was da auf mich zukommt, lass mal einen Maulkorb drauf.
Ja.
Also die ist eigentlich sehr gut und sehr angepasst, aber ich finde,
Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne?
Genau. Machen wir erstmal einen drauf. So, jetzt sind wir schon so lange dran. Lass uns noch mal kurz klären. Wenn jetzt jemand zuhört und merkt, Mensch, es könnte perfekt passen mit dem Florian und er möchte gern mit dir weiterarbeiten. Wie findet man dich am besten? Also welche Kanäle hast du offen?
Drei Kanäle habe ich eigentlich. Das ist einmal meine Homepage, florian-sernetz.de. Einen Instagram-Kanal habe ich, florian.sernetz.hundetrainer. Und Facebook gibt es auch noch, wobei Facebook ja gefühlt so ein bisschen am Aussterben ist. Ich gucke da auch nicht mehr so regelmäßig rein. Also am besten ist es wirklich, eine Mail zu schreiben, über das Kontaktformular auf der Homepage eine Telefonnummer anzugeben und dann schließen wir uns darüber kurz.
So, bevor ich jetzt zu dieser schnellen frage-schnellen Antwortenrunde komme, noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn jetzt jemand nach dieser Folge nur eine Sache mitnehmen sollte, welche wäre das?
Eine Sache, die ich jetzt genannt habe oder die...
Ja, oder die du gerne noch mitgeben möchtest.
Na, vielleicht mal zu gucken, warum macht dein Hund denn bestimmte Dinge, die dich vielleicht stören, warum macht er die? Also nicht nur zu sagen, boah, das nervt oder wie mache ich das weg oder wie kriege ich das wegtrainiert, sondern zu sagen, okay, was steckt denn dahinter? Ne? Weil ich glaube, wenn wir verstehen, warum Hunde etwas machen, dann sind wir schon mal erstmal auch offener zu sagen, okay, wie können wir denn künftig damit umgehen und wie kann ich vielleicht auch Situationen so gestalten, eventuell sogar vermeiden, dass dieses Verhalten, dass der Hund gar nicht mehr dieses Verhalten zeigen muss, weil dann sind wir gar nicht an irgendeiner unterdrückenden Symptombehandlung, wo der Hund nur auf den Deckel kriegt, damit er irgendwas sein lässt, sondern wo wir sagen, okay, was sorgt denn dafür, dass mein Hund vielleicht gar nicht mehr so den Anlass oder den Grund hat, sich entsprechend zu verhalten? Weil die Hunde machen das ja nicht, weil sie Bock haben, uns zu ärgern oder weil sie sagen, naja, ich weiß, dass es falsch ist. Nein, aus Hundesicht ist es erstmal die adäquateste Lösung in der Regel, die sie zeigen. Auch wenn sie uns dann vielleicht nicht gefällt.
Das stimmt. Aber für die Hunde ist es immer sinnvoll. Gut, bist du bereit für die schnelle Frage, schnelle Antwort? Also, dein Lieblingsbuch oder dein Lieblingshundefilm?
Oh, Lieblingsbuch? Hunde lesen lernen von Maren Grote.
Nenne einen Gegenstand, den du, wenn du mit deinen Hunden unterwegs bist, immer dabei hast.
Leine. Ja, immer die Leine.
Ein Wort, das dich mit deinen Hunden am besten beschreibt.
Zirkus? Manchmal.
Lieblingshunderasse?
Ja, ich sage jetzt mal Beagle, aber ich bin da ein bisschen offen. Also nur weil ich die jetzt habe, würde ich nicht sagen, dass ich die für immer haben muss.
Was war der ungewöhnlichste Wunsch eines Kunden, einer Kundin, der dir jemals gestellt wurde?
Der ungewöhnlichste Wunsch war, dass der Hund lernen sollte, Schlangen auf Wanderungen anzuzeigen, um einen Schlangenbiss zu verhindern.
Welches Abenteuer, das kann ein Ort oder eine Aktivität sein, möchtest du mit deinem Hund mal erleben?
Also ich würde gerne meine Hunde, ich weiß, es liegt absolut nicht im Bereich des Möglichen, gerne mal mit auf einen Roadtrip durch die USA nehmen, aber das wäre ganz cool, aber wird wahrscheinlich nicht mehr passieren oder nicht passieren. Ich möchte es meinen Hunden nicht zumuten, gerade sind für mich USA-Reisen stehen nicht zur Debatte und zumindest mit den jetzigen Hunden sehe ich das, glaube ich, nicht mehr. Aber als wir letztes Jahr da waren, haben wir schon gesagt, so, boah, als wir durch den Yosemite Nationalpark gewandert sind, habe ich gesagt, boah, es wäre schon cool, wenn wir die Mädels auch dabei hätten. Ne? Also,
und dein Lieblingsmythos?
Der braucht aber viel Auslastung.
So, die Zeit ist schon wieder zu Ende. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
Sehr gern, danke für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören und dranbleiben an unsere HörerInnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns doch bitte Feedback oder hinterlass eine Bewertung auf der Plattform, wo du die Folge gehört oder gesehen hast. Alle wichtigen Links, Informationen zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes. Schau da gerne rein und nimm dir mit, was du brauchst. Wir freuen uns, wenn du bei unserer nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Hundewerk. Zwischen Napf und Netzwerk, wo Hundeprofis aus dem Nähkästchen plaudern.